Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Wahlen in Berlin, welche Auswirkungen haben sie auf die freie Kulturszene in Berlin? Wir werden darüber genauso sprechen wie über eine üble Attacke auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster gestern bei einer Tanzpremiere in Hannover. Und wir verabschieden die kluge und inzwischen schon legendäre Ratesendung Ich trage einen großen Namen. Heute, nach 45 Jahren und 474 Sendungen, wurde die letzte Folge vom SWR ausgestrahlt. Berlin hat gewählt. Diesmal hat der Ablauf der Wahl wohl reibungslos geklappt. Doch wer die Stadt künftig regiert, ist unklar und wird sich wohl erst in den kommenden Tagen zeigen. Die CDU mit einem Koalitionspartner Grün oder SPD oder doch eine Fortsetzung von Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot, mal abwarten. Ein kurzer, intensiver Wahlkampf war das. Viel wurde über die großen Baustellen diskutiert, über die Wohnungspolitik und die Verkehrspolitik. Wir wollen hier in Fazit selbstverständlich über die Kultur sprechen, aber nicht über die großen institutionellen Tanker, die Theater- und Opernhäuser, sondern über die freie Szene. Sie ist vielfältig, kreativ, auch im besten Sinne des Wortes unberechenbar. Die Koalition der freien Szene vertritt spartenübergreifend die Interessen von KünstlerInnen und Kulturschaffenden. Und Julia Schell gehört zum SprecherInnenkreis der Koalition und sie ist jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Schell.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Baustelle, dieses Bild finde ich ganz gut. Da ist etwas begonnen worden, was noch nicht fertig ist, was vielleicht noch viel Arbeit erfordert. Was ist denn in der Kulturpolitik liegen geblieben an Themen, die besonders die freie Szene betrifft?
Also bis der Wahlkampf begonnen hat, jetzt im Winter, waren wir mit der Kulturverwaltung in Gesprächen zu einem runden Tisch freie Szene. Da würde es darum gehen, dass Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft gemeinsam die Förderstrukturen überarbeiten. Warum ist uns das wichtig? Das hat die Pandemie gezeigt. Die Honorare sind zu niedrig und vergütet wird in der Regel nur das Ergebnis der künstlerischen Arbeit, also die Aufführung oder Ausstellung eines irgendwie greifbaren Werks. Aber beispielsweise werden die Recherche oder Projektentwicklung nicht vergütet, die aber einen Großteil der Arbeit ausmachen. Dann müssen KünstlerInnen sich von Projekt zu Projekt hangeln, die oft nur 3 Monate gefördert werden. Und man hat ja auch nicht mit jedem Antrag immer Erfolg, weil der Wettbewerb um die Fördertöpfe natürlich enorm groß ist. Das bedeutet im Ergebnis, freie Künstlerinnen haben kein kontinuierliches und insgesamt auch ein sehr niedriges Einkommen. Und das wiederum bedeutet, sie können kaum was für ihre soziale Absicherung tun, ergo Altersarmut. Was wir als Koalition der Freien Szene jetzt fordern, ist, wir wollen weg von dieser Projektitis und hin zu langfristigen und auskömmlichen Förderinstrumenten, beispielsweise Arbeits- und Recherchestipendien. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass diese runde Tischfreie Szene auch wirklich kommt, und zwar egal, wer ins Rote Rathaus
ist. Sie waren im Gespräch, haben Sie gesagt, zu diesem runden Tisch, aber im Gespräch sein, das ist so eine Formulierung, das zeigt irgendwie vorangegangen, so richtig vorangegangen ist es nicht. Woran lag das denn?
Naja, es hat sehr lange gedauert, bis wir, glaube ich, von einem Krisenmodus wieder in einen Modus kamen, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt kontinuierlich weiterarbeiten. Wir können uns nicht ewig von der Krise aufhalten lassen. Und dann gab es Vorabgespräche und jetzt wurde sozusagen so eine Art Vorabstudie beauftragt. Und das war jetzt einfach, glaube ich, ein unglücklicher Zeitplan, dass mit der Wahlwiederholung alles quasi auf Pause gesetzt wurde, weil man natürlich erstmal geschaut hat, was kommt jetzt, und weil alle im Wahlkampfmodus waren.
Nun kann man selbstverständlich nicht sagen, dass die Kultur in Berlin stiefmütterlich behandelt wird. Ist das alles eine Frage der Verteilung, der Priorisierung?
Also ich bin der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass gute Kulturpolitik jetzt in unserem Sinne, im Sinne auch der freien Szene, nicht vom Parteibuch abhängt, sondern natürlich von der Haltung und den Werten Einzelner. Und insofern, ja, es ist immer eine Frage von Priorisierung, weil einerseits muss die Größe des Kuchens verhandelt werden und andererseits muss der Kuchen aufgeteilt werden.
Sie haben den Kultursenator Klaus Lederer erlebt und zuvor auch Tim Renner. Was hat sich denn da verschoben? Welche Akzente hat denn Lederer vielleicht neu oder anders gesetzt? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Nun ja, Tim Renner war ja nur sehr kurz im Amt, von 14 bis 16. Und der ist natürlich vor allem in Erinnerung geblieben mit seiner fatalen Entscheidung, Chris Durkin zum Intendanten der Volksbühne zu machen. Aber Tim Renner, der war in der Musikbranche tätig und der hat in der freien Szene immer einen natürlichen Partner gesehen. Also da wurden wir als Gesprächspartner deutlich ernster genommen, auf Augenhöhe anerkannt und saßen immer mit am Tisch. Und Tim Renner hat auch viel für den Strukturaufbau in der freien Szene getan. Beispielsweise wurden die Honoraruntergrenzen und die Ausstellungshonorare unter Tim Renner eingeführt. Aber der Kulturetat war zu seiner Zeit sehr bescheiden und insofern konnte er auch nicht viel machen. Klaus Lederer jetzt, der hat mehr Geld für den Kulturhaushalt und auch für die freie Szene aushandeln können, keine Frage. Und auch Klaus Lederer hat ein breites Kulturverständnis. Das heißt, er weiß durchaus, was die freie Szene ist und wer da die Ansprechpartner wären. Aber der Politikstil von Klaus Lederer ist doch eher autoritär und er scheint kein Freund von Beteiligung und Transparenz zu sein. Beispiel, er hat jetzt in seinen Amtszeiten einige neue landeseigene GmbHs aus dem Boden gestampft. Die sind aber an der Verwaltung angedockt und betreiben sozusagen zentralistisch gelenkte Kulturpolitik von oben. Lederer setzt also weniger auf partnerschaftliche Strukturen mit der Zivilgesellschaft, sondern entscheidet lieber allein. Und das ist aus unserer Sicht natürlich bedauerlich.
Nochmal zurück zu den Baustellen. Da gibt es ja ein paar Orte, die auch bundesweit für Schlagzeilen und Interesse sorgen. Die Zukunft des riesigen Kongresszentrums ICC im Dornröschenschlaf zum Beispiel, direkt neben der Autobahn, oder auch die Gebäude am stillgelegten Flughafen Tempelhof. Haben Sie zu diesen beiden Orten als Koalition der freien Szene konkrete Wünsche, konkrete Forderungen?
Ja, wir haben die ganz konkrete Forderung, dass wir beteiligt werden wollen an der Entwicklung dieser Liegenschaften zu Kulturstandorten. Und Beteiligung, das ist natürlich ein sehr auslegbarer Begriff, bedeutet tatsächlich eben auf Augenhöhe, weil wir der Meinung sind, wenn etwas für die Kultur gemacht werden soll, dann muss man auch mit den Akteuren der Kultur darüber sprechen. Und bei beiden Standorten, ICC, als auch Tempelhof, als auch Alte Münze, eine dritte große Liegenschaft, wollen wir wirklich mit am Tisch sitzen.
Noch ein spekulativer Blick voraus, Frau Schell. Wie schätzen Sie denn diese Wahl jetzt ein? Wird es auf Schwarz-Grün hinauslaufen oder auf Schwarz-Rot oder wie gehabt auf Rot-Grün-Rot? Was denken Sie?
Naja, die CDU hat nur zwei Optionen. Also sie versucht es ja, also drei mit SPD oder Grünen, aber die müssen sich darauf nicht einlassen. Oder die CDU findet zwei andere Parteien. Ich gehe nicht davon aus, dass die Berliner CDU mit einer AfD gemeinsame Sache macht. Und nach Stand jetzt darf die FDP ja gar nicht mehr mitspielen. Und Rot-Rot-Grün hat bereits vor der Wahl signalisiert, dass sie gerne weitermachen würden. Insofern, ich könnte mir gut vorstellen, die sitzen das jetzt aus und machen dann weiter. Und das spart ihnen natürlich Arbeit. Dann kommt einfach ein neues Datum auf den Koalitionsvertrag und fertig.
Und dann wird Ihr Ansprechpartner Klaus Lederer bleiben?
Ja, dann können wir immerhin in bestehenden, bekannten Strukturen, wir kennen uns ja schon, weitermachen. Und schlimmer geht es immer, aber es geht auch immer besser. Und das ist unser Ziel und das sind unsere Bemühungen.
Die Wahl in Berlin aus der Sicht der Koalition der Freien Szene. Julia Schell war das aus dem Sprecherinnenkreis der Koalition. Ich danke Ihnen, Frau Schell. Guten Abend.
Vielen Dank.
Wir müssen jetzt über ein Ereignis sprechen, das ist so ungeheuerlich, dass einem fast die Worte fehlen. Die Tanzkritikerin Wiebke Hüster ist gestern am Staatstheater Hannover attackiert worden. Sie hatte eine Premiere besucht, in der auch ein Stück des Hannoveraner Ballettdirektors Marco Göke uraufgeführt wurde. Glaube, Liebe, Hoffnung. In der ersten Pause hat Göke die Kritikerin entdeckt und ja, wohl auch gestellt. Was dann geschah, hat Henning Queren heute in Kultur heute im Deutschlandfunk so berichtet. Er ist der Feuilletonchef der Neuen Presse Hannover.
Der Stand der Ermittlungen ist im Moment so, dass ganz offensichtlich der Ballettchef Marco Göke in einer Auseinandersetzung mit der Kollegin Wiebke Hüster ihr Hundekot ins Gesicht gedrückt hat. Ich persönlich bin nicht Augenzeuge gewesen. Das Erstaunliche an diesem Abend war, dass dann Marco Göke am Ende des Ballettabends, also als wenn nichts gewesen wäre, auf die Bühne kam. Das Publikum hat ihn gefeiert, er hat geklatscht, seine Tänzer gefeiert, Kusshände ins Publikum geworfen und so. Also es war schon ein bemerkenswert merkwürdiger Abend. Und dann noch unter dem Titel Glaube, Liebe, Hoffnung. Zum Hintergrund, es geht dabei um eine Auseinandersetzung, die schon wahrscheinlich über mehrere Jahre geht. Bekannt ist, dass Wiebke Hüster den Tanzstil von Marco Göke nicht weiter schätzt. Und es geht dabei um einen Artikel, den sie geschrieben hat über seine letzte Premiere in Den Haag. Und da sind natürlich starke Worte gefallen. Also da schreibt sie über dieses Stück zum Beispiel, man wird beim Zuschauen abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht. Oder sie schreibt, dieses Stück sei wie ein Radio, das den Sender nicht richtig eingestellt kriegt. Es ist eine Blamage und eine Frechheit. Das sind natürlich starke Worte, aber ich denke, die muss man als Choreograf einfach aushalten in der heutigen Zeit. Denn wer sich in die Öffentlichkeit stellt, muss sich auch der Kritik der Öffentlichkeit stellen. Und das entschuldigt überhaupt nichts.
Henning Querem, der Feuilletonchef der Neuen Presse Hannover. Wie kommt es zu einem solchen Ausraster, zu einer solchen Aggression? Wie viel Macht und Ohnmacht zeigt diese Attacke? Was sagt das aus über das Klima in der Szene, über Erwartungen, Enttäuschungen, Verletzungen? Und nicht nur in Hannover, die Stimmung ist an vielen Häusern offenbar sehr gereizt. Wir hören einen Kommentar von Tobi Müller.
Ob der Übergriff des Ballettdirektors Marco Göke in Hannover strafrechtliche Konsequenzen hat, werden die Gerichte entscheiden. Welche betrieblichen Schritte die Intendantin der Staatsoper, Laura Berman, einleiten wird, ist noch unklar. Das ungelenke Statement von Berman bedauert den Vorfall, der die Kritikerin, Zitat, in ihrer Integrität verletzt habe, man sei, was sonst, bestürzt. Und am Schluss entschuldigt sich die Intendantin auch beim Publikum. Hundekot ins Gesicht geschmiert zu kriegen von einem narzisstisch gekränkten Künstler verletzt schon etwas mehr als die abstrakte Integrität, und das Publikum war nun wirklich nicht Ziel der Attacke. Es ist schwer vorstellbar, wie der Choreograf und Ballettchef für eine öffentliche Institution in einer Leitungsfunktion weiter tragbar sein soll. Steht der Vorfall in einer Reihe mit ähnlichen Ereignissen? Wir erinnern uns, Scheiße am Ärmel der Kunst, viel mehr bleibe von der Kritik oft nicht übrig, sagte die Hamburger Schauspielhausintendantin Karin Bayer. Ein beleidigter Regisseur rief einer Kritikerin auf Facebook »Your time is up, darling« hinterher, und ein Festival wollte sogar eine Radiokritik verklagen. Das waren im Vergleich lachhafte Entgleisungen. Als Kritiker sollte man darauf nicht allzu sensibel reagieren. Wer diesen Beruf, so es ihn als Vollzeiterwerb noch gibt, wählt, darf nie auf die Liebe der Theater zählen. Wie auch einige KritikerInnen ihren Gegenstand nicht immer zu mögen scheinen. Gerade in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben Stimmen Tradition, die zeitgenössische Entwicklungen doof finden. Gerhard Stadelmeier verriss einst im Schauspiel, was das Zeug hielt. Und auch Wiebke Hüster ist mit vielem im Tanz gar nicht zufrieden. Aber die Medien, die sich eine zumindest fachlich kompetente Kritik leisten, wie die FAZ, sind im Rückzug. Theaterkritik hat online keine Zukunft. Die Theaterhäuser verlieren die Routine im Umgang mit Kritik, während die verbliebenen KritikerInnen in ihrer Nische zuweilen die Lautstärke erhöhen. Das entschuldigt den Ausraster in Hannover in keinster Weise. Es erklärt noch nicht einmal die hohe Empfindlichkeit vieler Theaterleute. Doch die alte Abneigung wird nun weniger von Höflichkeit eingehegt. Ihr bisweilen offener Zorn verrät, wie nervös einzelne KünstlerInnen werden, wenn sie merken, dass die Kritik genauso um Aufmerksamkeit kämpft wie die Kunsthäuser selbst. Die Kritik ist bereits weiter fortgeschritten in ihrem wirtschaftlichen Verfall. Die Theater spüren den Wind in ihren gut geschützten Häusern auch, aber der mediale Wandel ist ein Orkan dagegen. Es wird ein schwerer Kampf für beide Seiten. Mit selbstherrlichen Kunstfeldherren, die mit Scheiße um sich werfen, wird man ihn aber nicht gewinnen können.
Der Angriff auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster, ein Kommentar war das von Tobi Müller. Die 63-jährige argentinische Schriftstellerin Claudia Piñeiro setzt sich persönlich in ihrem Werk schon lange für die Rechte von Frauen ein. Im Zentrum ihres neuen Romans steht eine heimliche Abtreibung, in deren Folge eine junge Frau stirbt. Der Hintergrund: Abtreibungen wurden in Argentinien erst vor gut 2 Jahren legalisiert. Der Roman Kathedralen erscheint nun auf Deutsch. Dirk Furig hat Claudia Piñeiro in Buenos Aires in Argentinien getroffen.
Claudia Piñeiro hat vorgeschlagen, dass wir uns im Garten des Evita Perón Museums treffen.
Wenn jemand aus dem Ausland zu Besuch kommt, verabrede ich mich sehr gerne hier, in diesem Café. Das Gebäude hat eine lange Geschichte. Hier konnten früher junge Frauen wohnen, die aus dem Landesinneren nach Buenos Aires gekommen waren, um Arbeit zu suchen. Eva Perón kümmerte sich hier um diese Frauen so lange, bis sie eine Stelle gefunden hatten.
Ein symbolischer Ort für die Frauenbewegung in Argentinien also. Die Stadtwohnung der Schriftstellerin liegt gleich um die Ecke hier in Palermo, einem Viertel mit zahlreichen gepflegten Parks. Für die Schriftstellerin und Feministin Claudia Piñeiro ist Evita Perón eine Persönlichkeit, die das konventionelle Image der Frau in Argentinien massiv verändert hat. Obwohl sie auch konservativ und katholisch war. Was sie zu der bis vor kurzem in Argentinien so heftig debattierten Frage der Legalisierung von Abtreibung gesagt hätte, kann man nur mutmaßen. Claudia Pinheiro schildert in ihrem neuen Roman, wie eine Familie aus Buenos Aires am Tod der jüngsten von drei Töchtern zerbricht. Die Leiche des Mädchens Anna war völlig zerstückelt worden, um die Todesursache zu verschleiern. Erst 30 Jahre später stellt sich heraus, dass sie an einer Komplikation in der Folge einer heimlichen Abtreibung im Hinterzimmer gestorben war.
Ich hatte zahlreiche reale Fälle im Kopf als Beispiel für mein Buch. Ich kenne viele Frauen, die abgetrieben haben und auch viele Frauen, die an dieser Infektion gestorben sind, so wie ich es beschreibe. Schwestern von Freunden, sogar aus einer Familie von Ärzten. Also selbst in einem Umfeld, in dem man eigentlich die besten Möglichkeiten gehabt hätte, starben Frauen, weil sie aus Angst und Scham heimlich abtreiben mussten.
Die argentinische Bestseller-Autorin, die Anfang April ihren 60. Geburtstag feiert, schreibt meistens Kriminalgeschichten, immer mit einem gesellschaftspolitischen Grundton. Auch Kathedralen ist sehr spannungsreich aus mehreren Perspektiven und über mehrere Generationen hinweg aufgebaut. Der Vater, die beiden anderen Schwestern, die eine liberal, die andere bigott. Der Priesterschüler, der von der minderjährigen Anna im Ferienlager zum Sex verführt wird, halb gegen seinen Willen, denn der junge Mann ist eigentlich in ihre Schwester verliebt. Die Charaktere sind sehr differenziert gezeichnet. Es ist ein sehr literarischer, trotz der Wucht des Themas, leichter Text. Die junge Frau musste sterben, weil die katholische Kirche jede Form der Abtreibung fanatisch bekämpft hat.
Argentinien oder Lateinamerika im Allgemeinen ist die letzte Bastion der katholischen Kirche. Nur in Uruguay gibt es schon länger eine Trennung zwischen Kirche und Staat. In manchen anderen Ländern ist es noch viel schlimmer als in Argentinien, aber auch bei uns rufen Vertreter der katholischen Kirche bei Politikern an und fordern bestimmte Dinge. Was Frauen und LGBTQ betrifft, ist es wie bei einem Tauschgeschäft. Ich sorge dafür, dass die Leute gegen die soziale Lage nicht auf die Straße gehen. Dafür gibst du die Abtreibung nicht frei.
Claudia Pinheiros Roman beginnt in einer finsteren Epoche vor mehr als drei Jahrzehnten, in der sowohl Abtreibung als auch andere Rechte, Frauen und sexuellen Minderheiten vorenthalten wurden. Bis 2021 hat das gedauert. Erst da wurde der Schwangerschaftsabbruch in Argentinien legalisiert. Argentinien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten aber auch insgesamt stark verändert. Das Klischee der lateinamerikanischen Macho-Gesellschaft hat mit der Wirklichkeit immer weniger zu tun. Auch Schwule und Lesben können sich nicht nur in der Großstadt Buenos Aires frei und offen bewegen. Das lässt sich gerade in den Straßen des Stadtteils Palermo überall beobachten.
In dieser Hinsicht bin ich sehr stolz auf Argentinien. Anders als in Spanien, wo derzeit über ein Transgesetz diskutiert wird, haben wir hier schon seit 10 Jahren eine solche Gesetzgebung. Seitdem kann sich eine Person ihren Namen und ihr Geschlecht im Pass frei wählen. Und seit einem Jahr kann man sich sogar als non-binär eintragen lassen.
2 Stunden haben wir uns hier im schattigen Garten des Evita-Museums über die gesellschaftspolitischen Entwicklungen unterhalten, vor deren Hintergrund dieser hervorragende Roman spielt. Nachdem ich mich an diesem heißen Januarnachmittag von ihr verabschiedet habe, fällt mir an einer Straßenkreuzung ein Transparent in einer Buchhandlung auf. Mit einem riesigen Porträt der Schriftstellerin wird für den Roman geworben. Claudia Pinheiro ist nicht nur, aber gerade in ihrer Heimat Argentinien, ein literarischer Superstar.
Dirk Furig hat Claudia Pinheiro in Buenos Aires getroffen. Ihren Roman Kathedralen hat Peter Kulzen aus dem Spanischen übersetzt. Er ist im Unionsverlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedel.
Der Historiker Julius Hascheps hat angesichts der Suche eines neuen Namens für das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte vor einer Verteufelung Preußens gewarnt. Es scheine ein Trend zu sein, die Bezeichnung Preußen endgültig aus dem öffentlichen kulturellen Leben zu tilgen, schrieb Schöps, der an der Namensfindung für das Museum beteiligt war, in den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Auch die Namensänderung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte bereits von Historikerseite Kritik geerntet. Der Geschichtswissenschaftler Heinrich August Winkler hatte im Januar gegenüber dem Tagesspiegel erklärt, es wäre kein Beitrag zur Bewältigung der deutschen Vergangenheit, sondern eine Flucht aus der deutschen Geschichte, wenn man den Begriff Preußen streichen würde. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände hat ein 10-Punkte-Papier zur Verbesserung der Schulqualität vorgelegt. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte der Welt am Sonntag, die Wirtschaft brauche junge Nachwuchskräfte mit einer soliden Grundbildung. Alle Studien zur Schulqualität seien aber alarmierend. Nötig sei ein bundesweites Mindestniveau mit Grundkompetenzen in Deutsch und Mathematik. Jugendliche mit schlechten Startchancen müssten intensiv begleitet werden. Kampeter betonte, das Thema sei nicht nur aus Sicht der Arbeitgeber relevant, es sei auch wichtig für die ganze Gesellschaft und deren Zukunftsfähigkeit. Die Kurzfilmtage Oberhausen präsentieren in diesem Jahr nach eigenen Angaben als erstes großes Filmfestival Maschinima-Filme. Dieses relativ junge Genre bezeichne animierte Filme, die mit Hilfe einer virtuellen Echtzeit-3D-Umgebung entstehen, teilte das Festivalbüro heute in Oberhausen mit. Während der Kurzfilmtage vom 26. April bis 1. Mai sind 8 Filmprogramme, darunter eine Live-Performance und eine Podiumsdiskussion zu diesem Schwerpunktthema geplant. Maschinima nutze Videospiele oder Spiele-Engines, um Bewegtbilder zu produzieren, hieß es. Ursprünglich hat die Gattung ihre Wurzeln in der Gaming-Community. Inzwischen nutzen sie aber mehr und mehr auch Künstler und Filmemacher als visuelles Werkzeug. Vorgestellt werden unter anderem das Musikvideo Dance Voldo Dance von Chris Brandt, in dem 2 Avatare zu Breakdancern umprogrammiert wurden, oder die virtuellen Realitäten My Own Landscapes von Antoine Chapon, die Soldaten bei der Bewältigung von posttraumatischen Belastungsstörungen helfen sollen.
Das Beharren auf Grenzen, Nationalitäten, auf Staaten wird immer deutlicher sichtbar. Die Migrationspolitik der EU wird restriktiver, immer mehr Menschen sterben auf der Flucht vor Krieg und Elend. Das Frankfurter Künstlerinnenhaus Musanturm hat in Kooperation mit dem Bündnis internationaler Produktionshäuser, unter anderem das Hebbel am Ufer in Berlin, Hellerau Dresden und Kampnagel Hamburg, das Künstlerhaus hat jetzt also ein Festival mit dem Titel Claiming Common Spaces, No One's Land präsentiert. Ein Festival zu Grenzen und Gemeinschaften mit Film, Tanz, Diskurs, Performances, und Rudolf Schmitz hat es miterlebt.
Das Tanz-Performance-Rap-Trio La Fleur bringt den Saal zum Kochen. Begeisternde Moves, großartige Sounds, eine wirbelnde Choreografie. Meisterliche Raps lösen das binäre Geschlechtersystem in befreites Lachen auf. Immer wieder verblüfft Ordinateur, auch Magic Feet genannt, mit seinem aus der ivorischen Diaspora in Paris entwickelten, schnellfüßigen Tanzstil. Aus der New Yorker Szene kommt, animiert Alex Magler mit lasziv geschmeidiger Bewegung. Der Mexikaner Carlos Martinez umgarnt die beiden anderen mit explosiven Techno-Beats. Dass am Ende das meist jugendliche Publikum die Bühne stürmt, um mitzutanzen, verwundert dann gar nicht mehr. Da sind auf mitreißende Weise Grenzen gefallen, mittels Sprechgesang, Körpersprache, Selbstermächtigung. Kommunikation ist die Lösung, sagt das Tanztrio. Kommunikation mit Händen und Füßen. Lina Majalani, aus dem Libanon stammende Kuratorin.
Sie haben schöne und verschiedene Lösungen gefunden und vorgeschlagen, mittels Zeichensprache, mittels Übersetzung, mittels Vielsprachigkeit. Und sie schlagen viele Lösungen vor, nicht nur eine.
Bei der Eröffnungsveranstaltung war es der aus dem Iran stammende ehemalige Taxifahrer Shashram Khosravi, inzwischen Professor für Anthropologie in Stockholm, der den Horizont dieses Festivals über ruinöse Dimensionen von Grenzen markierte.
Borders ruin, not only bodies, landscaped.
Grenzen zerstören nicht nur Körper, Landschaften, unsere Beziehungen, unser Leben. Sie zerstören auch die Vorstellungskraft. Grenzen sind der Ruin des gegenwärtigen Modells von Humanität. Wenn die chinesische Mauer oder der Wall des Hadrian das Scheitern von Weltreichen zeigen, dann beweisen die heutigen Grenzen das Scheitern des Nationalstaatensystems. Grenzen zeigen nicht das Scheitern der Vergangenheit. Sie zeigen das Scheitern der Zukunft.
They are ruins of the future.
Im Sinne der Körperpolitik von Michel Foucault erinnerte Khosravi daran, dass Grenzen mittels unserer Sinne funktionieren und vom Körper erfahren werden.
und sich mit entsprechenden Diskriminierungen von Geschlecht, Sexualität, Klasse, biologischer Herkunft verbinden. Wie sehr Grenzen zur Politik des Todes werden, demonstrierte die beklemmende Performance von Arkadi Saides, Israeli mit belarussischer Herkunft. In einer von Google Maps illustrierten Reise durch Europa identifizierte er die Todesorte von Geflüchteten, die durch Ertrinken oder Schikanen von Grenzpatrouillen gestorben waren oder sich selbst das Leben genommen hatten. Nekropolis, so hieß die Performance, sei ein Reich, so Arkadi Saides, in dem nur Leichen Einlass gewährt werde. Immer wieder geht Saides mit der Handykamera über Friedhöfe, um nach den Gräbern der Toten zu suchen. Einmal endet die Suche in einem Container, in dem vermutlich die Ertrunkenen gestapelt sind. Die Performance, die schließlich in einem reichlich makabren Hantieren mit menschlichen Überresten endet, Silikonprodukte eines Berliner Künstlers, ist ein Appell, den anonymen Tod so vieler Geflüchteter nicht länger hinzunehmen. Die Zivilisation kann nicht von oben gerettet werden, hieß es dann in einem Panel, in dem Gemeinschaften vorgestellt wurden, die sich außerhalb von Nation und Nationalstaat organisieren. Die kurdische Aktivistin Elif Sarikan machte deutlich, was es heißt, wenn vier Staaten, Türkei, Syrien, Irak und Iran, auf unterschiedliche Weise versuchen, die Identität einer Volksgruppe zu vernichten. Kurdische Autonomie bedeutet unter diesen Umständen Selbstverteidigung und Widerstand, was aber ohne radikale Demokratie und Frauenbefreiung nicht funktionieren könne. Vieles, was in diesem Festival gezeigt, getanzt, performt, verhandelt wurde, wirkt angesichts der globalen Situation utopisch. Ist es wirklich anachronistisch, an die Kräfte der Utopie zu erinnern, wie es dieses mutige und inspirierende Festival tat? Im Gegenteil, meint Kurator Maximilian Zahn, Musanturm Frankfurt.
Können wir nicht eigentlich auch uns Dinge vorstellen, die über die derzeit gegebene Realität hinausgehen? Also wie Shahram Khosravi das gestern gesagt hat, müssen wir uns nicht das Unmögliche vorstellen, um eigentlich beim Möglichen anzukommen.
Rudolf Schmitz über das Festival Claiming Common Spaces am Musanturm in Frankfurt. Es gibt Kochrezepte, die bestehen nur aus ein paar Zutaten und das Essen schmeckt trotzdem ganz hervorragend. Einfache Ideen können auch im Fernsehen prima funktionieren. Eine Idee, zwei, drei Regeln, ein paar pfiffige, kluge Zeitgenossen im Studio, fertig ist ein Ratespiel. Ein großartiges Beispiel dafür die Sendung Ich trage einen großen Namen. 1977 erfunden vom Süddeutschen Rundfunk. Und heute nun, nach mehr als 45 Jahren, nach 747 Sendungen, ist Schluss. Die älteste Ratesendung Deutschlands zum Thema Prominente ist Geschichte. Einer, der gut 4 Jahre lang zum Rateteam gehört hat und der auch bei der letzten Sendung heute um 18.15 Uhr im SWR dabei war, ist mein Kollege Dieter Kassel, Moderator unserer Sendung Studio 9 und dort auch gleich morgen früh wieder zu hören. Jetzt ist er zugeschaltet. Herr Kassel, schönen guten Abend. Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wie würden Sie denn das Rezept dieser Kultsendung in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Es ist, wie Sie schon gesagt haben, vor allen Dingen die Einfachheit. Also in einer halben Stunde passiert zweimal etwas sehr Ähnliches. Es kommt jemand ins Studio, der oder die einen berühmten Vorfahren hat. Und dieses Rateteam, bestehend aus 3 Leuten, muss erraten, wer der Vorfahre war. Und danach wird dann mit diesem Nachfahren oder dieser Nachfahrin so ungefähr 10 Minuten ein Interview geführt. Das war's eigentlich.
Gibt es denn, Herr Kassel, einen Namen, den Sie besonders spektakulär in Erinnerung behalten haben? Also wenn man das mal Revue passieren lässt, Fidel Castro, König Richard III., der englische König, das waren Doris Lessing zum Beispiel, das waren die Namen, die dann mal erraten werden mussten. Haben Sie da irgendwas in petto?
Ja, passt vielleicht in die Reihe jetzt nicht ganz, obwohl die Bekanntheit des Nachnamens ist auch sehr hoch. Victor Hasselblatt. Victor Hasselblatt ist nicht der Gründer dieser Firma, die man mit Fotokameras ja vor allen Dingen in Verbindung bringt, sondern er hat einige Erfindungen gemacht. Er kommt aus der Familie und hat damit diese Kameras so berühmt und erfolgreich gemacht. Und wir sind nicht auf ihn gekommen, wir drei damals, weil wir einen Anfängerfehler eigentlich gemacht haben. Wir haben nicht diese Grundsachen abgefragt. Welches Jahrhundert, Mann, Frau und so weiter. Und waren völlig verzweifelt. Und dann war es so, dass unter anderem Dennis Scheck dabei war, Literaturkritiker, man kennt ihn auch vom Deutschlandfunk. Dennis ist aber vor allen Dingen auch extrem Gourmet, nenne ich ihn immer. Schreibt auch für Essenszeitungen, war schon auf jedem Kontinent viel essen. Und das hat so viel über Menschen gesagt, weil zuerst fragte die Kollegin, wohlgemerkt, es ging um eine Kamera, was hat er erfunden? Die Kollegin fragte, kann man das auch draußen benutzen? Leichtes Gelächter. Dann sagt Dennis Scheck wirklich, kann man das auch in der Küche benutzen? Nachfahrin sagte schon zögernd ja, und dann kam ich und ich sagte, kann man das auch im Schlafzimmer benutzen? Mhm. Und die Pointe war wirklich Dennis, er dachte wirklich Paul Bocuse, ich dachte an Beate Use, bei der Kollegin weiß ich es nicht mehr, wahrscheinlich Lené oder so ein großer
Gast. Aber sie haben es dann schließlich rausgebracht.
Wir haben es rausgebracht, aber wir haben echt dafür sehr lange gebraucht, weil wir halt, das ist übrigens das Konzept der Sendung, man ist dumm, wenn man am Anfang schlau sein will. Wenn man gleich sagt, ist das 19. Jahrhundert Physiker? Das ist Unfug, man muss vorsichtiger anfangen.
Also eine gute Fragetechnik ist natürlich erforderlich. Haben Sie da als Journalist, der ja auch bohrende Nachfragen stellen muss, haben Sie da einen gewissen Vorteil?
Nee, weil es entscheidend, also A sind die sehr streng. Man darf ja nur Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann und keine Auswahlfragen und auch keine langen Geschichten erzählen. Also die Fragen, wenn der wirklich war, ihr Vorfahre Physiker und nicht vorher noch erzählen, was Physik bedeutete in dem Jahrhundert. Nee, ich musste mich da sehr umstellen. Also es war eine tolle Zeit, aber ganz anders als das, was ich sonst mache.
Was steht denn im Vordergrund oder was stand im Vordergrund bei dieser Sendung? War das Bildung, war das Unterhaltung oder beides?
Das würde ich gerne beantworten, indem ich etwas ganz kurz erzähle, was ich großartig finde, nämlich wie beim SWR die Abteilung heißt, die dafür verantwortlich war. Und die gibt es noch, die macht andere Sendungen. Diese Abteilung heißt journalistische Unterhaltung. Meines Wissens gibt es die unter diesem Namen bei keiner anderen ARD-Anstalt. Und ich finde diesen Namen so toll, weil das ist es, was wir gemacht haben. Ich weiß, dass die Sendung immer als Bildungsbürger-TV bezeichnet wurde. Und ich schätze mal, so 35 Jahre lang war das anerkennend gemeint, 5 Jahre neutral und dann noch 6 Jahre war das abwertend gemeint. Das stimmt auch gar nicht, weil es ist eine sehr unterhaltsame Sendung, aber wenn man auch nur halbwegs zuhört, dann erfährt man auch wahnsinnig viele Dinge, die zum Teil kurios sind und zum Teil sagt man, oh, das muss man wissen, über diese Person wusste ich aber nicht.
Als Radiomensch, Herr Kassel, und Moderator der Sendung Studio 9 prägen Sie unser Programm Deutschlandfunk Kultur. Welche Resonanz haben Sie denn bekommen durch Ihre Auftritte jetzt im Fernsehen?
Das war total kurios, muss ich sagen. Ich kann es ja jetzt zugeben, wo leider die Geschichte der Sendung heute zu Ende gegangen ist. Ich habe ja gedacht, Sonntag 18.15 Uhr SWR Fernsehen, wenn ich das keinem erzähle, merkt es ja auch keiner. Und ganz viele Leute, Kollegen, Kolleginnen, auch andere Leute, kamen irgendwann mal an, sagen, habe ich dich neulich im Fernsehen gesehen? Und das glaubt man ja gar nicht, wenn man überlegt, dass jeder normale Mensch zu Hause 40 Fernsehprogramme oder sowas hat oder mehr und Streaming. Aber erstaunlich viele Leute kannten die Sendung und haben sie zumindest gelegentlich auch geguckt. Viele, das hat mich erfreut, musste ich auch lachen, viele auch ganz, ganz kluge Kollegen, die ich selber bewundere, haben gesagt, das könnte ich nicht.
Wieland,
weil es was anderes, ob man was weiß, Entschuldigung, Kai Röcke, ob man was weiß oder ob man es so rausfindet. Man braucht ja eigentlich gesundes Halbwissen und auch gewisse Portionen Mut, sich zu blamieren. Das muss man schon auch haben.
Wieland Backes hat das lange moderiert, von 1998 bis 2019. Und er hat jetzt gesagt, wenn einer der erfolgreichsten Formate des SWR-Fernsehens eingestellt wird, kann es passieren, dass man Ältere verliert, ohne Jüngere zu gewinnen. Können Sie diesen kritischen Gedanken nachvollziehen?
Vollkommen, vollkommen. Und es ist tatsächlich so, das darf ich verraten, das stand in der offiziellen Pressemitteilung im Herbst, als das entschieden wurde, dass man das Geld, das man damit spart, in nonlineare Angebote stecken will. Also Streaming-Serien, die dann gar nicht regulär laufen, sondern nur im Internet. Das kann man machen. Streaming ist was viele Leute interessiert und begeistert. Nur glaube ich, dass man nicht einfach sagen kann, Gott, die Alten werden schon irgendwas gucken und wir machen nur noch was für die Jungen. Und ich glaube gerade bei Ich trage einen großen Namen auch nicht, dass das so war, dass die alle so alt waren. Also ich kann Ihnen keine Statistik präsentieren, aber ich weiß, als es in der Mediathek landete, gab es viele Abrufe. Jetzt habe ich Vorurteile, die Mediatheknutzer sind nicht alle über 100. Also ich glaube, man hat da die Chance vertan, das sage ich mal ganz offen, sie auch ein bisschen weiterzuentwickeln.
Das Aus nach mehr als 45 Jahren und 747 Ausgaben. Ich trage einen großen Namen im SWR-Fernsehen. Am Abend um 18:15 Uhr lief die letzte Sendung. Nachschauen ist natürlich möglich in der SWR-Mediathek. Dieter Kassel war das, einer aus dem Rateteam, Kollege hier im Deutschlandfunk Kultur, morgen früh wieder als Moderator am Mikrofon in der Sendung Studio 9. Herr Kassel, danke und guten Abend.
Ich sag einfach mal gute Nacht, danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag und nun der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Eklat in Hannover, Attacke auf unsere Tanzkritikerin. Titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Was ist passiert? Marco Goecke, der Chefchoreograf und Direktor des Staatsballetts Hannover, hat am vergangenen Samstag die Tanzkritikerin Wiebke Hüster attackiert, zunächst verbal. Goecke drohte Hüster unter Verweis auf eine drastische Kritik Hausverbot an. Dann wurde es ekelhaft und niederträchtig. Zitat FAZ: Goecke zog eine Papiertüte mit Tierkot hervor und traktierte das Gesicht unserer Tanzkritikerin mit dem Inhalt. In dem namentlich nicht gekennzeichneten Artikel heißt es weiter: Die bewusste Herabsetzung und Erniedrigung, die aus der vorbereiteten Exkrementenattacke hervorgeht, nehmen wir sehr ernst. Sie zeugt vom fatalen Selbstverständnis einer Persönlichkeit in hochsubventionierter Leitungsfunktion, die meint, über alle kritische Beurteilung erhaben zu sein. In Zeiten, in denen im Kunstbetrieb Sensibilität und Achtsamkeit auf allen Ebenen proklamiert wird, ist das eine besondere Perfidie. Der Vorfall löst auf erschreckend tätliche Weise ein, was in Kunstkreisen inzwischen offenbar häufig über Kritik und Kritiker gedacht und gesagt wird. Im Oktober 2021 erklärte die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses Karin Bayer gegenüber dem Deutschlandradio, was sie von Kritiken und Rezensionen generell halte. Sie seien Scheiße am Ärmel der Kunst. Zitiert die FAZ. Unter dem Titel Zähneklappern aller Orten in der Theaterlandschaft kommentiert Simon Strauß in derselben Zeitung den jüngsten Publikumsschwund, vor allem jener Theater, in denen man die Sehgewohnheiten revolutionieren will. Das Debakel am schlecht besuchten Schauspielhaus Zürich ist, mehr noch als der Fall des Wiener Burgtheaters, das Verschulden einer Kulturpolitik, die von den Kriterien erfolgreicher Theaterführung keine, von den tagespolitischen Moralthemen aber eine umso entschiedenere Ahnung hat. In der Tageszeitung stört sich die Theaterregisseurin Simone Dede-Ayivi daran, dass sich viele Kulturinstitutionen mit politischen Veranstaltungen schmücken, aber im Zweifel mit der Bezahlung geizen. Im politischen Kulturbetrieb, bei migrantischen Selbstorganisationen oder im professionellen Aktivismus, bei den Guten eben, läuft eine Sache nicht so gut. Organisationen werden solidarisch aufgebaut durch Beiträge, die KünstlersternchenInnen und AktiviststernchenInnen in ihrer Freizeit leisten. Wenn diese Einrichtungen dann finanziell erfolgreich sind, bezahlen sie nicht diejenigen, die sie groß gemacht haben, sondern fragen die alten WegbegleiterSternchenInnen weiter für ihre solidarischen Beiträge an, um ihr Geld lieber für Gäste auszugeben, die sie damals für lau niemals bekommen hätten. Bitteres Resümee von Simone Dede-Ayivi. Ich falle auf so etwas nicht mehr so leicht rein. Leider habe ich viel Idealismus und Vertrauen verloren. Entfernt passend dazu der Artikel »Die Weltenretter haben ein Problem« in der Neuen Zürcher Zeitung. Hintergrund: Sam Bankman-Fried, Gründer der bankrotten Kryptobörse FTX, muss sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Er fällt als Geldgeber der sozialen Bewegung Effektiver Altruismus aus, die das Leben möglichst vieler Menschen verbessern will, gerade der Menschen in ferner Zukunft. Stichwort Longtermismus. Wie das Beispiel von Sam Bankman-Fried zeigt, verleitet der Glaube an eine frohe Zukunft auch zu Betrug und Selbstherrlichkeit, erklärt Marc Neumann. Schließlich heiligt der Zweck die Mittel. Was kümmern den Longtermisten die kleinlichen Regeln der Gegenwart, wenn Billionen von Menschen in der Zukunft Bankman-Fried und seinen Gesinnungsgenossen ihre Existenz verdanken werden? Wer sich der Mission von Welt- und Menschheitsrettung verschrieben hat, fühlt sich berechtigt, anderswo unmoralisch oder gar kriminell zu handeln. Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch im Berliner Tagesspiegel Gregor Dotzauers Rezension des Buches Bewusstseinskultur, Spiritualität, intellektuelle Redlichkeit und die planetare Krise. Der Autor Thomas Metzinger prophezeit, wir werden eine starke Zunahme des Ökoterrorismus sowie das Entstehen von immer neuen Verschwörungstheorien, von Populismus und neuen religiösen Bewegungen beobachten. Nun, warten wir es ab. Was aber die neue Woche angeht, wünschen wir Ihnen, um mit einem Taz-Titel zu sprechen, viel selbstbestimmte Zeit.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzessig. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.